Mit 1:0 in Nordirland und 4:0 zu Hause gegen Luxemburg gewinnt das deutsche Männernationalteam. Ist jetzt alles wieder gut? Das wollen wir besprechen mit Tobias Escher vom Bundesliga und mit Caro Kipper, freier Journalistin, kennt ihr ja auch schon aus dem Rasenfunk. Und los geht's!
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass solch ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich will man Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass ich hier wieder eine Runde beisammen habe in leicht veränderter Besetzung. Gleich geblieben ist Caro Kipper. Caro, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Und wir haben drei Mannschaften gesehen, die Weltmeister werden wollen. Also zwei Top-Spiele.
Es waren wirklich Topspiele. Umso dankbarer sind wir, dass für den Abkömmlichen Martin Rafitt, den wir sehr herzlich grüßen wollen an dieser Stelle, wir werden möglichst oft versuchen, Maxi Bayer zu thematisieren, lieber Martin, dass wir Tobias Escher hier haben. Tobi, wie schön, dass du mal wieder da bist zu deinem, ich glaube, 63. Besuch im Rasenfunk, so geschätzt.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja heute nur Ersatzmann für Martin, der ja dann nächstes Mal wieder übernimmt. Aber ich gebe mein Bestes, Maxi Bayer über den Klee zu loben.
Sehr, sehr gut. Tobi, du weißt ja, dass du hier auch zur Stammbesetzung gehören würdest, aber du nimmst dir ja die Frechheit heraus, eigene Formate zu produzieren und deshalb oft keine Zeit zu haben für den Rasenfunk. Und so geht's ja nicht. Ja. Da brauchen wir schon so einen Co-Trainer von Preußen Münster. Der kann das dann manchmal noch zwischen reinschieben. Aber Tobi, wenn du magst, dann leg doch du gleich mal los. Also wir haben eben dieses 4:0 gegen Luxemburg gesehen. Und vor allem jetzt am Montagabend, wir nehmen Dienstag auf, ein dann doch relativ zähes 1:0 bei Nordirland. Was waren denn für dich so die Erkenntnisse? Würdest du denn dieser Frage, ob jetzt alles wieder gut ist beim deutschen Nationalteam, wie würdest du die denn beantworten?
Die würde ich mit Nein beantworten. Also der Erkenntnisgewinn war durchaus vorhanden. Wir werden ja bestimmt über viele kleine Themen reden, sei es Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger, Nick Woltemade als Stürmer, zwei Spiele mal hintereinander mit derselben Aufstellung. Da steckt ja schon einiges drin. Aber, und das ist das große Aber, das waren Spiele gegen Luxemburg und gegen Nordirland. Das waren, Nagelsmann mag vielleicht vor ein paar Monaten gesagt haben, alle wollen Weltmeister werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Luxemburg nicht mit wir wollen Weltmeister in die Qualifikation gegangen ist, sondern die ganz froh sind, dass sie mit 10 Mann nur 0-4 vermöbelt wurden in Hoffenheim. Und die Nordiren, die haben gespielt, als wollten sie Weltmeister werden. Aber auch da muss man sagen, das sind keine Gegner, die es bei der Weltmeisterschaft schaffen werden. Und die deutsche Mannschaft ist auch noch weit von der Weltmeisterschaftsform entfernt. Aber dazu gleich im Detail mehr.
Mhm. Caro, wie siehst du's?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also die Prämisse der Spiele war ja ganz klar, Ergebnisse einfahren. Es sind 2 Siege dabei rumgekommen, kein Gegentor. Also grundsätzlich ist da das Ziel erreicht. Trotzdem hat sich einfach, gibt's immer noch einige Problemchen und es waren jetzt auch nicht die großartigsten Spiele, aber wie gesagt, das war ja auch mit Absicht so hinten angestellt und es sind nun mal WM-Qualifikationsspiele gegen Gegner, die man eigentlich immer in den vergangenen Jahren in der Qualifikation für jedes Turnier dann doch überstanden hat. Und genau.
Und immerhin hatten wir den ersten Länderspieltreffer von Nick Woltemade beim 1:0 gegen Nordirland, aber es war eben vor allem offensiv sehr zäh, dieses Spiel. Tobi, du hast schon gesagt, wir haben jetzt zweimal die identische Startaufstellung gesehen, das heißt Oliver Baumann im Tor, Raum, Schlotterbeck, Tah und Kimmich in einer Viererkette, die im Aufbau meistens, aber nicht immer gegen Nordirland, zu einer Dreierkette wird, mit Kimmich dann rechts, Pavlovic und Goretzka im zentralen Mittelfeld und mit Wirtz, Adeyemi und Gnabry, der eher zentraler spielt, Wirtz links, Adeyemi rechts und Nick Woltemade ist derjenige, der vorne die Gegenspieler binden soll. Haben wir jetzt zweimal gesehen, aber halt in Spielen, die nur bedingt aussagekräftig sind. Gegen Luxemburg lange in Überzahl gespielt. Das heißt, Nordirland ist eigentlich so wirklich der Gradmesser. Basierend darauf, was würdest du denn sagen, was sind deine Gedanken zu dieser Startaufstellung?
Also zunächst einmal ist es interessant, dass Nagelsmann jetzt so die Experimente eingestellt hat. Also zuletzt hat er häufig dann versucht, unterschiedliche Dinge zu machen, auch wenn er zwei Spiele hintereinander hatte, hat dann auch unterschiedliches Personal gebracht. Und jetzt hat man wirklich mal gesagt, wir wollen auf Ergebnis spielen, wir wollen diese Mannschaft einspielen lassen. Ich fange mit dem Positiven an. Ich finde den Schachzug, Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition zu ziehen, richtig. Weil ich finde auch, dass taktisch seine Rolle sich gar nicht so sehr verändert. Mhm. Er hat auch zuletzt häufig sich in die Abwehr fallen lassen, aus der Tiefe mit das Spiel gestaltet. Hat jetzt auch wieder aus so einer Dreierkette aufgebaut, Tah in der Mitte, Schlotterbeck links, Kimmich rechts, hast du ja schon angedeutet. Das war vor allen Dingen gegen Luxemburg sehr stark zu erkennen. Und das, finde ich, hat auch zu den Spielertypen gepasst. Tah in der Mitte, Kimmich auf rechts und Schlotterbeck kann von links dann viele Diagonalbälle einstreuen, was er vor allen Dingen gegen Nordirland gemacht hat. Da, finde ich, hat man eine passende Variante gewählt. Und Pavlovic als Sechser davor, das ist ja sowieso die Rolle, die ihm liegt. Goretzka kann ein bisschen weiter nach vorne schieben. Hier hat man zumindest mal die, finde ich, einen positiven Impuls gesehen. Ich weiß nicht, ob du da noch einhaken willst, Caro.
Ich würde dir da zustimmen und auch, man hat ja gemerkt, dass Kimmichs Rolle gegen Nordirland und Luxemburg nicht unbedingt die gleiche war. Also gegen Luxemburg hat man ihn viel mehr als Spielgestalter gesehen und gestern gegen Nordirland war er wirklich in vielen klassischen Abwehrduellen auch verwickelt, die er auch gut gemacht hat. Und da auch dieses Körperliche, was dieses Spiel eben hatte, was Luxemburg natürlich nicht in dem Maß hatte, dem sich einfach gut entgegenstellen würde. Und deswegen würde ich dir da komplett zustimmen und auch noch eben zu Pavlovic ergänzen. Ihm liegt diese Rolle als Sechser, das Zusammenspiel mit Goretzka hat auch in einigen Dingen gut geklappt, auch wenn Goretzka eher so ein unscheinbarer Spieler war, an dem, glaube ich, auch recht viel rumkritisiert wurde, was ich nicht zu 100% unterschreiben würde. Aber du hast einfach, Pavlovic hat er diese Freiheiten, hat zwei super Spiele gemacht. Und Kimmich auf Rechtsverteidiger, auf der Rechtsverteidigerposition hat total Sinn gemacht in beiden Spielen, obwohl die Rolle unterschiedlich war, aber Kimmich kann eben beides erfüllen und war in beiden Spielen für mich der wichtigste Mann auf dem Platz. Also da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Das ist für mich der Spieler, der nicht wegbrechen darf aus dieser Mannschaft. Und in der Rolle wird er nun mal benötigt in der Nationalmannschaft und deswegen kann ich dir da nirgendwo widersprechen, Tobi.
Vielleicht darf ich da noch was ergänzen, denn ich finde, was eben an dieser Formation jetzt auch sehr, sehr wichtig war, ist Nico Schlotterbeck. Ich finde, das ist der eine Spieler, wo man die Diskussion anstoßen könnte, weil er vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als Joshua Kimmich. Ich finde, das ist der Gamechanger. Und du hast dann eben mit Schlotterbeck als linken Innenverteidiger im Aufbau als Linksfuß und mit Joshua Kimmich einen Rechtsfuß auf der rechten Seite, hast du eigentlich auch die perfekte Variante für eigentlich alle Aufbauvarianten. Sowohl diagonal lang als auch kurz auf den Außenverteidiger, als auch mit einem Winkel auf den Sechser. Das können die wunderbar aus der Position heraus spielen. Und ich würde eben noch ergänzen wollen, dass das vielleicht so eine Erkenntnis dieser beiden Spiele sein kann, wie wichtig Nico Schlotterbeck ist. Ich würde sogar die These aufstellen, der ist aktuell der wichtigste deutsche Defensivspieler. Ich weiß nicht, wie du siehst, Tobias.
Aufbauspieler. Nicht Defensivspieler.
Ja, okay,
ich glaube,
stimmt.
Diesen großen Unterschied würde ich machen. Das Problem ist jetzt auch, dass wir jetzt natürlich zwei ganz unterschiedliche Spiele vermengen müssen, weil natürlich gegen Luxemburg nach 20 Minuten in Überzahl mit 75% Ballbesitz, 30-1 Schüssen, der Strafraum war verbarrikadiert, wir konnten viel über die Außen kommen. Das war ein anderes Spiel als gegen Nordirland, die ja auch immer wieder ihr 5-4-1 zu einem hohen 4-4-2-Pressing gewandelt haben, sehr viel Druck auch teilweise ausgeübt haben und auch sehr, sehr körperbetont gespielt haben. Das waren zwei ganz andere Spiele. Und deswegen würde ich da nochmal diese Einschränkung hinterher schieben, die mir sehr wichtig ist, weil ich fand auch, Schlotterbeck hatte zwei Aktionen gegen Nordirland, die defensiv wirklich Hanebüchen waren. Also die dir gegen Nordirland noch keinen großen Schaden anrichten, aber gegen andere Gegner schon. Wenn der halt du eigentlich am Ball bist, aber der Gegenspieler dann sich um dich rumschleichen kann. Das darf einem Verteidiger nicht passieren. Deswegen diese Einschränkung, aber im Aufbau ja. Also im Aufbau ist das ganz klar und das hast du ja auch gesehen, dass das gegen Nordirland besonders komplett genutzt wurde, dass er diese Verlagerung wirklich punktgenau auf den Fuß von Adeyemi spielen kann. Und das haben sie auch 6-7 Mal gemacht. Also irgendwann war es ein bisschen zu durchschaubar, fand ich, dass dann gleich jetzt die Verlagerung folgt. Aber grundsätzlich, dass diese Option jetzt da ist und dass man hinten heraus besser spielen kann. Überhaupt die ganze Ballzirkulation in der ersten Linie, die war deutlich besser als noch gegen die Slowakei. Das ist auch sicherlich Stotterbecks Verdienst gewesen. Aber ich würde auch da, wie gesagt, Kimmich nicht rausnehmen, auch wenn er eine sehr ähnliche Rolle gespielt hat, aber auch da nochmal defensive Stabilität, sehr, sehr wichtig.
Ich würde dabei Schlotterbeck dann noch ergänzen. Du hast gesagt, Max, es war offensiv vor allem sehr zäh und ohne Schlotterbeck wäre es definitiv noch zäher gewesen, weil also das ist halt eine der Spielideen, die man hat. Schlotterbeck, die Spielverlagerung, hat Tobi angesprochen, lange Bälle, manchmal dann auch von Wirtz, aber das ist irgendwie das Hauptmittel, was man gesehen hat.
Ich fand auch deswegen noch interessant gegen Nordirland, Entschuldigung, dass es da auch durchaus unterschiedliche Herangehensweise in beiden Hälften gab. Also in der ersten Hälfte habe ich es so gesehen, dass Kimmich und Raum oft sehr tief geblieben sind. Da war es eigentlich sogar eher oft ein Viereraufbau, wenn man so will, ist dann egal, es sind dann reine Zahlen. Aber ich glaube, was damit erreicht werden sollte, war, dass die Nordiren rausrücken müssen und in ihrem Rücken eben Räume frei werden, damit man auch mehr Räume hat, um eben Adeyemi isolieren zu können. Und das hat auch wirklich zwei, dreimal ganz gut funktioniert. In der zweiten Hälfte war es dann aber so, wie es ich gesehen habe, dann wieder der klassische 3-2-Aufbau mit eben David Raum wesentlich höher postiert. Und das wäre dann letztlich jetzt nämlich auch meine Frage, wenn wir jetzt eher schon bei der Abwehrreihe sind. Jetzt haben wir über Schlotterbeck, Tah und Kimmich schon ein bisschen geredet, also vor allem über Kimmich und Schlotterbeck, um ehrlich zu sein. Sagt auch ein bisschen was über die Rolle von Jonathan Tah aktuell in diesem Team. Aber was ist denn zu David Raum dann zu sagen, Tobi? Also wir haben gesehen, dass dieses Nordirland-Spiel natürlich seinem Spielerprofil sehr entgegenkam. Sich reinhauen, gegen ein ganzes Stadion spielen und so weiter und so fort. Aber was gibt's denn darüber hinaus vielleicht zu sagen?
Ich vertrete da tatsächlich so ein bisschen eine andere These. Also man hat schon das Gefühl gehabt, ihm hat das Spiel gegen Nordirland viel, viel Spaß gemacht. Also er durfte dann in die Zweikämpfe sich aufreiben, wurde dann auch gefoult, hat dann auch immer schön gelächelt, wenn er gefoult wurde. Auch einer der wenigen Spieler, die sich freuen, wenn sie dann angegangen werden, so ein Stück weit. Ich fand ihn aber gegen Luxemburg besser tatsächlich. Also gegen Luxemburg war er so mit der beste Spieler, weil er halt mit seinen Flanken, mit seinen Läufen hinter die Abwehr da sehr, sehr viel Betrieb gemacht hat. Und jetzt gegen Nordirland hat er häufig auch Fouls gezogen. Also Fouls begangen, die du eigentlich gegen Nordirland ist das Einzige, was du nicht machen darfst, faulen, weil die ja wirklich jeden Freistoß, egal von welcher Position, in den gegnerischen Strafraum jagen. Und da hat er ein paar wirklich schlechte Aktionen gehabt. Und auch seine Rolle, das, was du ja gerade schon gesagt hast, die war mir nicht so ganz klar. In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, wie du es gerade beschrieben hast, wir wollten halt triggern, dass Spencer rausrückt. Dass Spencer rausrückt auf Raum oder Schlotterbeck, dass dann Nordirland hinten in einem 4-4-2 steht. Dadurch verschiebt sich die ganze Kette und du kannst von Schlotterbeck aus den Ball rüberspielen. Und da hätte aber, finde ich, dann Raum eigentlich noch viel höher stehen müssen, was er dann auch in der zweiten Halbzeit getan hat, um dann eben überhaupt einen Effekt zu haben, zumindest in der Anschlussaktion. So war er dann immer so ein bisschen im toten Winkel, hat dann nicht so richtig das was gerissen. Und in der zweiten Halbzeit, hast du es ja auch schon erklärt, da haben wir ein bisschen ruhiger gespielt, weil auch in der ersten Halbzeit, da haben wir häufig in den Spielplan von Nordirland reingespielt, indem wir sehr viel schnell nach vorne lang gespielt haben. Und dann entstand ein hektisches Spiel und das wollten ja die Nordiren auch natürlich haben, viel körperlich, viel Zweikämpfe und so weiter. Haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Ruhe bis zur 75. gehabt. Aber um auf deinen David Raum zurückzukommen, das ist, finde ich, so ein Unterschied zwischen den Dingen, die man gerne tut und den Dingen, die man besonders gut kann. Ich glaube, wahrscheinlich hat er mehr Spaß gehabt gegen Nordirland, hatte ich das Gefühl zumindest, aber gegen Luxemburg fand ich ihn sehr viel effektiver.
Ja, interessante These. Ist aber natürlich auch so ein bisschen das klassische Aufgabenprofil des Außenverteidigers. Bewerten wir vor allem die Defensivkompetenz oder die Offensivkompetenz? Und man kann natürlich auch die Argumentation fahren, erste Aufgabe war, gegen beide Teams nicht nur zu gewinnen, sondern möglichst auch zu null zu gewinnen. Das ist gelungen und gegen Luxemburg musstest du dafür ehrlicherweise nichts machen als Außenverteidiger, aber gegen Nordirland musstest du da einiges machen defensiv als Außenverteidiger und dementsprechend könnte sich auch so erklären, warum er einen anderen Schwerpunkt selbst gesetzt hat.
Ja, stimmt schon, aber er hat die schlechteste Passgenauigkeit aller deutschen Spieler, meisten Fouls begangen.
Ja, okay.
Wie gesagt, ich fand es geil, ja.
Ich finde, das ist eine absolut legitime Perspektive. Caro, hast du denn eine Meinung dazu?
Ich finde auch, dass David Raum viel gefoult wurde, also nicht nur viel gefoult hat gegen Nordirland, also das kommt auch dazu und würde aber unterstreichen, dass ich ihn gegen Luxemburg auch stärker fand, auch einfach wegen diesem Freistoßtor. Also das war ein sehr schönes Freistoßtor und engagiert auf jeden Fall in beiden Spielen und deswegen ist er, glaube ich, auch so positiv aufgefallen und wurde auch so gelobt, weil das ja der Punkt war, der immer groß aufgeblasen wurde seit dem Slowakei-Spiel und dem Nordirland-Spiel davor, Engagement. Also da war viel so auf diesem auf diesem kampfbetonten. Und da passt halt ein David Raum gut rein. Ja, halt von der Energie her auf jeden Fall ein wichtiger Spieler und auch ein schönes Freistoßtor. Genau, und wird da einfach noch bei dem Nordirland-Spiel sogar nicht nur in die beiden Spiele aufteilen, sondern in zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit gestern fand ich ihn deutlich auffälliger als in der zweiten. In der zweiten ist er mir jetzt nicht mehr so aktiv aufgefallen.
Ja, das war ja generell so. Erste Hälfte 72% Ballbesitz, 8-3 Schüsse. Zweite Hälfte 63% Ballbesitz und 3-9 Schüsse. Also Deutschland hatte nur 3 Schüsse in der kompletten zweiten Hälfte. Das sah schon fast ein bisschen außenseiterig aus, wie Deutschland es gespielt hat, auch wenn es natürlich erklärbar ist. Und dabei eine Rolle gespielt hat ja auch die Doppelsechs, über die wir dann vielleicht als nächstes sprechen könnten, nachdem wir jetzt die Viererkette so durchgenudelt haben. Goretzka und Pavlovic. Tobi, was sind deine Einschätzung zu diesem Pärchen?
Ich fand es erstmal gut, dass Pavlovic sich in das Spiel reingebissen hat, hatte ich das Gefühl mit der Zeit. Also ich glaube, am Anfang war er schon so ein bisschen beeindruckt von der Körperlichkeit der Nordiren, aber hat dann auch im Verlauf des Spiels dann gut gegengehalten und dann auch die Art von Cleverness gezeigt, die man auf der Insel nicht gerne sieht. Also immer liegen geblieben, ein bisschen Zeit geschunden und so weiter. Ich bin mit Goretzkas Rolle nicht ganz glücklich, muss ich gestehen, weil der ja häufig so als Zehner spielen musste. Also er war deutlich offensiver auf jeden Fall als Pavlovic. Gnabry ist dann häufig auf die Flügel ausgewichen und Goretzka war derjenige, der dann den Zehnerraum besetzt. Hat dann auch 2-3 Bälle bekommen, aber halt mit Ball aufdrehen und dann Tempo aufnehmen, ist nicht das Spiel von Leon Goretzka. Leon Goretzka muss den Ball in Fuß bekommen und am besten schon Tempo haben. Da fand ich ihn dann nicht gut. Da hat er auch 2-3 Aktionen, wo er den Ball wirklich verloren hat. Dementsprechend eher dann eher so der schwächere Part, was aber auch an der Rolle lag. Also ich würde ihm jetzt da gar nicht viel zuschreiben, weil er hat auch gegen den Ball sehr viel gearbeitet und sein Pensum abgearbeitet. Genau, das zu Goretzka.
Ich glaube, für Goretzka wurde dieses Wort mannschaftsdienlich mal erfunden für die letzten 2 Spiele. Klar, offensiv in dieser Zehnerrolle, auf der er auf dem Papier stand, nicht besonders auffällig, ja. Aber er hat gerade gegen Nordirland, war er auch ein Grund, warum die 2 Innenverteidiger und vor allem Jonathan Tah, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, weil er so unauffällig war und einfach mit sicheren Bällen zu tun hatte. Und da hatte Leon Goretzka einen großen Anteil dran, weil er an diesem Punkt die Bälle gewonnen haben, sodass eben niemand aus der letzten Kette in 1-gegen-1-Situation gekommen ist. Und deswegen glanzlos, ja, aber nicht unwichtig auf jeden Fall. Und eben dieses Mannschaftsdienliche, ohne jetzt besonders schön zu sein. Ich glaube, gegen Luxemburg hatte er auch eine Chance, aber hat nicht getroffen. Ja, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt unbedingt in seiner Rolle, die ihm zugeteilt wurde, vorgesehen ist, dass man begeistert ist vom Spiel von Leon Goretzka. Aber ich glaube schon, gestern ungemein wichtig. Ich meine, das Spiel ist nur 0-1 ausgegangen. Nordirland hatte eigentlich die besseren Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber auch schon in der ersten Hälfte ein paar gute. Und ich glaube, dass da Goretzka einen ganz, ganz großen Anteil dran hat, dass es nicht noch mehr gefährlichere Chancen gab. Und Pavlovic, glaube ich, hat der Raum gegen Luxemburg gut getan. Da konnte er seine Übersicht sehr gut ausspielen. Ja, auch einfach geschickt. Und da hat man gemerkt, okay, er genießt irgendwie diese Rolle im Zentrum und kann da glänzen. Es war, finde ich, fast sein bestes Länderspiel. Ist aber halt so ein bisschen in Klammern zu sehen, weil der Gegner war Luxemburg zu 10. Und da hat Pavlovic aber richtig geglänzt, war richtig schön.
Ja, und gegen 10 kann er's, das merken wir uns.
ja, gut. Und ich fand, gegen Nordirland hat er schon so ein paar Bälle verloren, die man eigentlich von einem Sechser, der ja, die er eigentlich in Zukunft nicht verlieren sollte, vor allem also Zweikampfquote war, glaube ich, unterirdisch bei Pavlovic und das hat sich auch gezeigt beim Spiel, aber ich würde ihn jetzt nicht allzu sehr kritisieren.
Ja.
Ja.
Also ich muss sagen,
ja, bin ambivalent beim Spiel gestern, weil der Einsatz natürlich auch gestimmt hat, aber das ist überhaupt keine Frage. Hat viel probiert, hatte viele Ideen, aber genau, auch ein paar Ballverluste, verlorene Zweikämpfe, ja.
Ich meine, dass das passiert im Zentrum des Spiels, das ist klar. Und dass man da auch an dem Pavlovic wahrscheinlich noch eine andere Erwartungshaltung haben muss, als zum Beispiel an Leon Goretzka, der einfach ein Vielfaches der Länderspiele schon gespielt hat in seinem Leben. Das ist natürlich auch klar, wohlwissend, dass man jetzt auch nicht mehr so viele Spiele hat noch bis zur WM. Ich muss aber sagen, wenn ich auf diese Doppelsechs blicke, also ich würde alles unterstreichen, was ihr zu Pavlovic gesagt habt, und zu Goretzka würde ich noch etwas ergänzen wollen. Also wir wissen ja sehr genau, was Leon Goretzka kann und was er nicht kann. Es gab zum Beispiel auch eine Situation, da wurde man nicht Adeyemi mit einer diagonalen Verlagerung freigespielt, sondern Leon Goretzka, der hatte wahnsinnig viel Platz. Er hatte 3 Anspielstationen im Strafraum und Adeyemi noch auf dem Flügel. Und er spielt wieder nicht den schnellen vertikalen Pass, sondern den langsamen horizontalen, weil er den Ballverlust nicht riskieren wollte. Und das ist... Das kann auch ein Feature sein und kein Bug. Also das ist, war in der Phase vielleicht auch gar nicht so schlecht, auf Kontrolle zu gehen. Ich persönlich glaube aber, du kriegst so wenige Momente gegen Nordirland, dass du sowas dann einfach mit Risiko in den Strafraum spielen kannst oder solltest. Und das macht Leon Goretzka einfach zu selten. Und dann stelle ich mir die Frage, was wäre verloren, wenn man Angelo Stiller neben Pavlovic spielen lässt? Ja klar, wir haben vor 1,5 Jahren, glaube ich, schon mal über unsere Doppel-6 gesprochen, Caro. Da war das auch unser Favorit, Stiller und Pavlovic. Aber du bekommst die Körperlichkeit gegen den Ball definitiv auch. Schaut euch an, wie der beim VfB auf die Socken bekommt und aber auch dann trotzdem immer durchzieht. Und du bekommst aber meiner Meinung nach noch mehr Optionen in der Offensive. Du bekommst einen Spieler, der die Rolle von Goretzka auch ausfüllen könnte und, glaube ich, aber mehr offensive Möglichkeiten bietet, weil er einfach der bessere Passspieler ist und ich finde auch in der Ballverarbeitung besser ist als Leon Goretzka. Und deswegen bin ich mit dieser Doppel-6 nicht so ganz glücklich. Tobi, wie siehst du's?
Ich muss gerade gucken, aber du verlierst, glaube ich, auch 3 km/h Spitzengeschwindigkeit. Du verlierst ein bisschen was im Antritt. Du verlierst auch Erfahrung natürlich ein Stück weit. Ich weiß auch nicht, ob diese Rolle, diese etwas offensivere Rolle für Stiller gedacht ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Pavlovic und Stiller, gerade weil sie auch im Club nicht zusammenspielen, sich so ein bisschen kannibalisieren, weil beide ja auch vom Druck eher weggehen und nicht in den Druck reingehen so richtig. Das ist ja doch der Vorteil, deswegen müsste man Kimmich eigentlich klonen, weil eigentlich bräuchtest du Kimmich, für den wäre diese Rolle optimal, aber du brauchst ihn auch als Rechtsverteidiger, so blöd ist das eben. Deswegen bin ich da nicht ganz so kritisch wie du, aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Also ich verstehe auf jeden Fall den Wunsch, da einen Stiller spielen zu haben, der eben auch mal ein 1-gegen-1 gewinnen kann, der eben dann diesen progressiven Pass noch besser spielen kann, sogar als Pavlovic ein Stück weit unter Druck. Das verstehe ich schon. Ist dann halt die Frage wiederum, und da sind wir bei so einer ganz allgemeinen philosophischen Frage, was machst du jetzt gerade in dieser Phase der Nationalmannschaft? Guckst du, dass du eine Mannschaft machst, die gerade punktet? Guckst du, dass du eine Mannschaft für die WM baust, was du sowieso noch gar nicht kannst, weil das noch viel zu viel fehlt? So richtig schlau bin ich daraus nicht geworden aus diesen beiden Spielen.
Ich glaube, die Philosophie ist relativ einfach zu durchschauen und ich glaube auch, dass wenn wir einen Test, 2 Testspiele gesehen hätten, wir auch Angelo Stiller auf dieser Position gesehen hätten, aber aufgrund diesen Drucks und dass es 2 Pflichtspiele waren, die gewonnen werden mussten und ja, wurde einfach auf so einen klassischen Bayern-Block gesetzt, ein Bayern-Block und ein Dortmund-Block, das hat Nagelsmann selber gesagt nach dem Spiel gegen Luxemburg, so öde das klingt, aber wie du gesagt hast, Tobi, Goretzka und Pavlovic spielen viel zusammen im Verein. Dann hast du noch Gnabry dabei gehabt, der in einer super Form ist. Und am Ende war auch das Erfolgsrezept, dass du Spieler aufgestellt hast, die gerade im Verein sehr erfolgreich sind und im Verein zusammenspielen. Und es ist natürlich relativ öde. Und dann hast du vielleicht nicht das zusammengebaut, was spielerisch die beste Perspektive hätte oder die, wo du die Hoffnung für die Zukunft reinsetzen kannst, aber einfach etwas, was jetzt funktioniert. Und auch wenn es dann nicht das meiste rausgeholt ist aus dem Spielen, aus den beiden Spielen. Also ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass die unbedingt gewonnen werden mussten. Und Goretzka ist eben jemand, der ist auch so flexibel einsetzbar auf dem Platz, dass du auch, wenn du eben, wie es bei der Nationalmannschaft ist, nicht so viel trainieren kannst, nicht so viele Abläufe reinbringen kannst ins Team. Das ist einer, der flexibel auf dem Platz auch mal seine Rolle verändern kann. Und das würde ich auch sagen, das kann er besser als Stiller. Und da gibt es wenige Spieler, die so vielfältig sind wie Leon Goretzka.
Ja, das ist natürlich ein sehr
komisch,
guter Punkt.
Komisch, dass ich jetzt so für Goretzka in die Bresche springe, weil es natürlich sehr offensichtlich war und auch, wie du gesagt hast, Max, total frustrierend immer diese Defensive und dieser Pass nach hinten, wo man als Zuschauer andere Räume gesehen hätte. Das verstehe ich total und möchte ihn deswegen jetzt nicht hier über den grünen Klee loben, aber glaube einfach, dass es eine sehr defensive Entscheidung, nicht im Sinne vom defensiven Spiel, sondern im Sinne von pragmatisch von Nagelsmann war, auf Goretzka und Pavlovic zu setzen. Und hat ja auch geklappt am Ende.
Aber ist ja ein interessanter Befund, dass wir bei 4 Bayern-Spielern in der Startelf und bei 2 Dortmund-Spielern jeweils von Blöcken sprechen. Also beim BVB ist es ja eher ein Blöckchen. Plus bei Bayern könnte man ja noch diskutieren, ja, sie standen in der Startelf, aber eben in dieser Rolle Goretzka, Pavlovic haben die jetzt noch nicht so viele Minuten gemeinsam gemacht. Und ich glaube, dass man das auch an einem kleinen Detail erkannt hat, was in der zweiten Hälfte gegen Nordirland zu sehen war. Da gab es nämlich zwischenzeitlich in 3-4 Situationen einen 3-3-Aufbau. Moment, wo kommt der Dritte her? Das war Serge Gnabry. Serge Gnabry hat sich fallen lassen bis auf die linke Sechserposition, weil er endlich mal wieder einen Ball haben wollte, womit so manches Problem Deutschlands dann auch schon ein bisschen ausformuliert und angezeigt ist, womit wir aber, Tobi, ja dann bei der Offensive landen. Fangen wir mit Serge Gnabry an. Wie hat dir denn seine Rolle gefallen, die ja auch dem Verein entlehnt ist jetzt in zentralerer Rolle?
Ja, gegen Luxemburg, das können wir schnell abhandeln, das war undankbar. Gegen 10 Luxemburger da dann irgendwie als Zehner Räume kreieren müssen. Das war sehr, sehr undankbar. Du hast es gerade auch schon gesagt, gegen Nordirland hat er dann irgendwann versucht, wirklich Bälle sich zu holen, weil er auch keine bekommen hat. Und das ist auch ein bisschen eine schwierige Situation, weil er natürlich als Zehner bei Bayern eine sehr, sehr starke Saison spielt, aber da auch eine sehr, sehr klare Rolle hat. Also sehr häufig auf dem Flügel mit ausweicht, sehr häufig dann auffüllt. Aber auch, wenn Kane tief geht, dass er dann nach vorne gehen kann. Also auch dieses Wechselspiel, was du jetzt bei der Nationalmannschaft gar nicht hattest, weswegen Gnabry häufig so auf verlorenen Posten war. Und ich hatte auch überhaupt das Gefühl, dass das ein Riesenproblem war in beiden Spielen gegen Nordirland noch viel stärker, dass sämtliche Offensivakteure sehr isoliert waren. Also das lag einerseits daran, dass halt ein Kimmich sich sehr zurückgehalten hat auf rechts, dadurch Adeyemi sehr häufig alleine war. Auf links bei Raum war es gegen Nordirland dann teilweise auch so. Das heißt, sie waren häufig in isolierte Situationen und die konnten sie aber gar nicht so gut lösen. Einerseits, weil es nicht unbedingt ihr Spielstil ist, isolierte Situationen zu lösen, aber auch, weil Wirtz zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht in diese Diskussion mit Wirtz-Form und blablub einsteigen, aber ich habe schon das Gefühl, dass er nicht in der Jubelform ist, in der er schon mal war und dass er nicht alleine 3 Spieler vernaschen und dann noch die richtige Situation. Er hatte 1-2 richtig geniale Wirtz-Aktionen, aber hatte auch Dinger, wo er den ersten Kontakt so vermasselt hat, dass dann nur 3 Nordirren auf den Ball springen konnte und er dann das Foul ziehen musste. Sowas gab es halt auch zu bestaunen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Spieler nicht so richtig wissen, wie sie miteinander kombinieren, was auch an den Rollen lag, weil sie eben alle nicht ganz wie im Verein in optimalen Rollen waren, weil sie nicht die ganz optimal die Zusammenspielpartner hatten, die sie vielleicht aus den Vereinen kennen, weil sie häufig isoliert waren, weil auch ein Woltemade als alleiniger Stürmer, das ist immer noch nicht für mich der Weisheit letzter Schluss. Der braucht jemanden, mit dem er um sich herum spielen kann, an dem er sich auch reiben kann, mit dem er zusammen kombinieren kann. Und das gab es so in diesem Spiel nicht. Das hast du gegen Nordirland, finde ich, deutlich gemerkt. Da haben eigentlich alle 4 in der Luft gehangen. Ich finde, Adeyemi war noch am präsentesten, was eben an den Verlagerungen lag, aber so richtig in den Strafraum rein sind wir ja nicht gekommen.
Auch nur ganz, ganz wenige Abschlüsse aus dem laufenden Spiel heraus. Also auch deswegen hat man wieder und wieder eine Zeitlupe dieser großen Adeyemi-Chance in den 47. Minuten gesehen, weil es war halt im Grunde die einzige der kompletten zweiten Hälfte. Und ob das jetzt so zufriedenstellend ist, das muss jeder für sich beantworten. Caro, wie denkst du denn über die Offensive Deutschlands?
Ja, allgemein habe ich das auch so, genauso gesehen wie Tobi, dass die Abstimmung einfach nicht da war. Es gab ein paar Szenen, die ganz lustig waren, wo man das Gefühl hatte, Wirtz hat die eine Idee, spielt dann ab, der nächste hat eine ganz andere Idee und dann hast du in einem Angriff 4 verschiedene Ansätze drin gehabt, die aber, ja, wo alle irgendwie was anderes gedacht haben. Also zum Beispiel Wirtz mal mit einem Doppelpassversuch ist dann in einen freien Raum gelaufen. Da hat ihn aber dann überhaupt niemand gesehen, so obwohl er da eigentlich in einer ganz guten Position gestanden hätte. Ja, Thema Karim Adeyemi ist, glaube ich, einfach meistens ein bisschen am ersten Kontakt gescheitert bei ihm. Das dass beides nicht so die Spiele waren, wo er jetzt direkt glänzen konnte. Unauffällig war er trotzdem nicht, kam eben oft in seine Läufe rein. Aber ja, der erste Kontakt dann hat er gegen diese sehr eng stehenden Nordiren oder allgemein, ja, vielleicht jetzt das Tempo, ja, Geschwindigkeit, ja, aber ja, versprungene Bälle. Und ja, Woltemade, stimmt, hat dann das Tor gemacht nach der Ecke von Raum gegen Nordirland. Aber ansonsten auch recht unauffällig, weil, wie Tobi gesagt hat, es fehlt jemand zum Zusammenspiel. Ja, und ansonsten, das ist halt, wenn du so wenig Strafraumszenen hast und so viel Ballbesitz, beide Spiele, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber braucht man gar nicht, um da grob sagen zu können, es wird irgendwas zwischen 60 und 75 sein, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber dabei so wenig Chancen rauskommen, dann entsteht genau dieser Eindruck, den wir alle hatten von dem Spiel gegen Nordirland, dass es schon auch ein bisschen öde war zwischenzeitlich.
Also gegen Luxemburg war es sogar noch extremer. 84% Ballbesitz, aber gegen 10.
Ja, okay. Luxemburg, danke.
Ja, schon etabliert. Danke.
Und Florian Wirtz, ja, will ich auch nicht zu sehr einsteigen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er gerade im Nordirland-Spiel sich dann, wenn halt diese 1-gegen-1-Situationen nicht funktionieren, was sehr gut funktioniert hat, ist sein Passspiel in der Partie. Also da waren ein paar wirklich gute Bälle dabei, auch obwohl er halt wirklich so oft umgelegt wurde. Und ja, ich fand das nicht das schlechteste Spiel gegen Nordirland. Und man hat einfach gemerkt, vielleicht zieht er sich so ein bisschen auf die Basics zurück. Und ich hoffe, dass das ein Spiel war, was Sicherheit gibt, weil genau da einfach vieles funktioniert hat, was jetzt nicht so auffällig ist wie die 1-gegen-1-Situation, die man irgendwie von ihm erwartet oder sonst gesehen hat. Aber auf jeden Fall nicht die schlechteste Partie und definitiv einer der besseren Spieler gegen Nordirland. Aber grundsätzlich, also das ist auf jeden Fall nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich glaube auch, dass Gnabry ist halt einfach, über ihn habe ich jetzt noch nicht gesprochen, gegen Luxemburg natürlich herausragender Spieler und das Thema nach dem Spiel. Und auch einfach grundsätzlich in einer herausragenden Form. Aber das, ob das bei der WM so sein wird, ist eine andere Frage. Es wird ja Jamal Musiala zurückkommen und dann hat er eben nicht mehr diese Situation, dass er zu 100% auf ihn gebaut wird, weil er nun mal der Spieler ist, der dann einspringt. Es ist ja nicht nur Musiala, sondern es ist auch ein Coman bei den Bayern nicht mehr da, ein Thomas Müller nicht mehr da und dementsprechend in einer sehr guten Situation für ihn und ja, deswegen auch jetzt in der Nationalmannschaft herausragend gewesen. Auf jeden Fall gegen Luxemburg der herausragende Spieler war an. Dem hat den Freistoß verursacht von Raum, hat ein eigenes Tor geschossen, war, glaube ich, auch am Elfmeter beteiligt, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja.
Genau, ja.
Ja, ich habe das vielleicht ein bisschen, es verschwimmt so alles ein bisschen, wenn man das Luxemburg-Spiel hat, weil das ja auch so vor sich hingeschwommen ist, große Teile. Ja. Ich finde aber schon noch, das hast du gegen Nordirland sehr stark gesehen, dass natürlich Nagelsmann da auf 5 Bayern-Spieler gesetzt hat, sorgt dafür, dass es auch so eine gewisse Bayern-Lastigkeit hat. Aber das Bayern-Spiel kannst du sehr schlecht in der Nationalmannschaft nachmachen, weil das halt wirklich extrem ist in seiner Form, wie es gespielt wird. Auch weil es gerade in der Nutzung der Außenverteidiger, die extrem wichtig ist bei den Bayern, die kannst du in der Nationalmannschaft nicht eins zu eins so kopieren. Und dann ist halt, das hast du, finde ich, aber gegen Nordirland sehr stark gemerkt, diese Gnabry-Rolle auch ein bisschen so zwischen den Stühlen. Also er ist nicht so richtig Zehner, nicht so richtig Unterstützungsspieler, ist mal hier, mal dort, aber das wird nicht so richtig eingebunden in was Großes Ganzes, wie es bei den Bayern wird. Das ist noch, könnte so ein Problem werden, aber du hast ja auch schon gesagt, was es ja auch so schwierig macht, die aktuelle Lage zu bewerten, ist, dass da noch Spieler wiederkommen. Dass wir hoffentlich nicht mit dieser Offensivvariante in die WM gehen werden. Also wir gehen davon aus, dass Musiala hoffentlich wieder zu guter Gesundheit findet. Wir gehen davon aus, dass Havertz irgendwann wiederkommen wird. Und dann hast du da, glaube ich, eine ganz andere Sturmreihe auch. Weil, wie gesagt, ich fand, das war gerade gegen Nordirland sehr, sehr wenig. Und ich finde, wir müssen gleich auch nochmal über das Pressing reden, ein Stück weit.
Mhm. Lass das gleich machen. Ja. Ich möchte noch einen Gedanken ergänzen. Denn in der letzten Sendung, da haben wir noch die Frage diskutiert, woher kommt das, dass man defensiv solche Probleme hat und das dann nicht ausgleichen kann durch offensive Stärke. Und da hat Martin noch gesagt, ja, vielleicht muss man den Fokus verlegen, dass man einfach mehr mit Spielern über das Defensive spricht, auch mehr das Defensive trainiert und sich darauf verlässt, dass sie im Offensiven die Lösung schon selber finden, weil ja da definitiv auch eher die Stärke des deutschen Teams liegt. Und interessanterweise, ich will jetzt mal keinen Zusammenhang hier herstellen zum Rasenfunk, aber interessanterweise scheint es ja so gewesen zu sein, den Aussagen nach von Spielern, und auch Julian Nagelsmann hat es angedeutet, und man konnte es auch daran sehen, wie zum Beispiel Serge Gnabry nicht für seine Offensivaktionen gefeiert wurde nach dem Luxemburg-Spiel, sondern für den Konter, den er abgrätscht in der 32. Minute. Das war die Referenzszene, die zeigt, was man sich vorgenommen hat, wie man verteidigen möchte, und dass das ganz offensichtlich ein Fokus war. Und das führt ja dann dazu, dass man sagen muss, das hat ja funktioniert. Man hat 2-0 gespielt und vor allem in Nordirland auch standgehalten, denn Nordirland war besser, und ich sehe auch die Leistung der Deutschen kritisch, aber man muss auch sagen, viele große Chancen hatte Nordirland nicht. Olli Baumann musste einmal in der 87. Minute nochmal parieren, und vielleicht hätte bei einer der Ecken noch was entstehen können. Es gab noch ein Abseitstor ganz früh, aber das waren schon sehr wenige große Chancen, die Nordirland da hatte. Das heißt, ich würde, glaube ich, aus diesen zwei Spielen mit der Erkenntnis erstmal rausgehen, auch wenn die Gegner mit einem kleinen Asterisk zu versehen sind, muss man sagen, das hat man wohl erreicht, was man sich vorgenommen hat, nämlich erstmal defensiv besser zu stehen. Die Frage, die dann aber bleibt, und das ist eben was ihr beide jetzt gerade schon aufgeworfen habt, ist, was soll denn eigentlich die offensive Identität von Deutschland sein? Du kannst es jetzt quasi versuchen, in Vereinsmannschaften darzustellen. Also soll das jetzt ein Mix aus Bayern, Dortmund, Stuttgart und Liverpool sein? Oder soll es Bayern sein? Da hat Tobi gerade schon erklärt, warum das schwierig ist. Ich würde auch sagen, ohne Harry Kane kann niemand spielen, wie Bayern gerade spielt. Und er ist nun mal bekanntermaßen kein Deutscher. Und ist das wirklich ausreichend, dass man eine gute Idee hat, nämlich Adeyemi zu isolieren, was gegen Nordirland, wenn diese Idee aber aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktioniert, dass man dann schon relativ ja ungeordnet dasteht und es eben eigentlich nicht zu erkennen ist, was da die Identität sein soll. Caro, du hast jetzt ja auch mit dem letzten Punkt auch schon so ein bisschen da reingegriffen. Und natürlich haben wir im Kopf immer, es kommen noch Spieler zurück. Aber jetzt mal basierend auf diesen Spielern hier, ohne ein Jamal Musiala, was würdest du dir denn für eine offensive Identität von Deutschland wünschen?
Die offensive Identität muss auf jeden Fall den Weg zum Tor ein bisschen mehr suchen, weil gegen Nordirland ohne den Standard, ohne die Ecke, wäre da kein Tor gefallen für Deutschland. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ich finde es ein bisschen ja schwierig zu beantworten, weil es muss ja auf jeden Fall die Identität wird nicht ohne Ballbesitzfußball funktionieren bei dieser deutschen Mannschaft. Also müssen die Chancen aus dem Spiel heraus kreiert werden, oder das muss der Hauptaugenmerk sein. Und grundsätzlich hast du ja recht, Max, mit dem, was du sagst, dass die Punkte Nummer 1 waren, über die nach den letzten Spielen gesprochen wurden, dass man eben das Team von der Defensive aus stärkt und da die Sicherheit über Abwehraktionen und genau einfach über ein sicheres Spiel holt, und da eben diese Themen wie Einsatz etc. hat. Aber du kommst natürlich nicht drum rum, die einzelnen Stärken dieser Spieler rauszustellen. Und deswegen, du hast es eben bei Adeyemi in ein paar Szenen gesehen, und ja, fällt mir ein bisschen schwer, mich darauf zu verlassen, einfach auf die Form der einzelnen Spieler aktuell zu bauen und dann darauf zu schauen, dass die dann auch in der Nationalmannschaft gut funktionieren, weil so war es jetzt in den letzten beiden Spielen einfach. Es waren die mit Gnabry und Woltemade die zwei Spieler, die aktuell am erfolgreichsten sind. Gut, Adeyemi auch, und Wirtz, der sowieso unverzichtbar ist, auch wenn er in einem Formtief ist. Aber grundsätzlich ist es eben nicht so wie bei der EM, wo wir vor anderthalb Jahren und auch vor der EM darüber gesprochen haben, dass du eben so geile Momente zusammen da hast und dass da einfach eine Harmonie ist und eine Spielfreude und dass da Szenen entstehen Weil das ist in dieser Zusammensetzung aktuell nicht, weil bei jedem einzelnen Spieler so ein Detail vielleicht fehlt. Es war jetzt sehr abstrakt gehalten.
Naja, aber der Vergleich zur EM macht es ja ein bisschen konkreter. Also das 1-0 gegen Schottland war ein klar herausdefinierter Spielzug mit einem perfekten Laufweg von Gündogan, der noch den Spieler wegzieht. Und deswegen hat Wirtz, glaube ich, hat dann das Tor gemacht, diesen freien Schuss. Das war von hinten links nach vorne rechts aufgebaut und den Angriff haben wir noch 5-mal gesehen in diesem Turnier. Und da gab es eben noch weitere Dinge, haben wir ja alles in den EM-Sendungen besprochen. Jetzt finde ich, wenn man auf das Offensivspiel blickt, und das geht jetzt auch ein bisschen über diese beiden Partien hinaus, das ist auch schon ein Problem, was man in den letzten Länderspielmaßnahmen gesehen hat, dass es eben nach Form aufgestellt ist, was legitim ist, aber es nicht zusammenpasst. Und ich finde, Tobi, du hast ja das perfekte Beispiel ist Nick Woltemade. Ich will jetzt nicht sagen, Nick Woltemade ist schuld, aber an ihm kann man es halt einfach sehr gut nacherzählen, dass die Art und Weise, wie er eingebunden ist, er hat 23 Ballkontakte gehabt und 11 Pässe gespielt gegen Nordirland. Also er war nicht der mitspielende Mittelstürmer, um es jetzt mal so sagen. Kann man an ihm nicht ablesen, dass das bisher noch ein bisschen ja unausgegoren vielleicht ist in der Offensive?
Ja, es ist total unausgegoren. Ich glaube, das ist ja das Fazit, was man daraus ziehen kann. Aber es ist ja auch, das hast du ja aber auch schon so angedeutet, in Kauf genommene Unausgegorenheit, wenn du sagst, natürlich, wir wollen jetzt erstmal, wir müssen die Ergebnisse ziehen. Also wir mussten ja diese beiden Spiele unbedingt gewinnen. Und dankenswerterweise hat ja Nordirland auch noch die Slowakei besiegt, weswegen wir jetzt ja wieder Gruppenerster sind und alles in der eigenen Hand haben. Also es ist ja eigentlich alles gut gelaufen. Und gleichzeitig halt bestimmte Sofortmaßnahmen ergreifen. Also ich glaube nicht, dass Nagelsmann vor 1,5 Monaten geplant hat, Kimmich wieder auf rechts zu schieben. Das ist ein Quickfix. Wir müssen das jetzt machen, damit wir halt eben dieses Problem lösen, das sich aufgetan hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir bei der EWM nächstes Jahr diese 4 Angreifer in dieser Konstellation sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Nagelsmann weiß auch, dass Woltemade da vorne in dieser Rolle nicht optimal ist. Der ist ja nicht blöd. Aber wen soll er da sonst hinstellen aktuell? Also wie soll er das sonst aktuell vorne machen? Weil das ist ja wirklich, dadurch, dass jetzt auch wieder Füllkrug ausgefallen ist, hast du ja da gar keine Alternative mehr. Also Maxi Bayer in Ehren, aber der ist ja auch kein Mittelstürmer, den du eben diese Rolle da vorne zutraust, dass du auch mal mit Flanken gefüttert werden kannst oder halt einen Ball festmachst. Das kann der Woltemade noch und hat er auch okay gemacht. Aber es geht halt momentan nicht anders und deswegen hat man da das quasi das Bestmögliche rausgeholt, finde ich schon ein Stück weit. Aber es ist keine langfristige Lösung, da sind wir uns ja alle einig und ich glaube, das weiß auch der Bundestrainer.
Ja, aber kann man denn immer einfach darauf warten, dass Spieler zurückkommen und dass man sagt, dann können wir auch wieder unsere Spielidee umsetzen? Müsste man nicht dann konsequenter sein? Und ich weiß, dass man das sehr leicht auch mit Rasenfunksendungen konterkarieren kann, weil Julian Nagelsmann hat ja nicht zu wenig experimentiert. Ich glaube, das kann man sagen in den letzten Spielen. Aber zum Beispiel bei so einer Partie könnte man dann nicht sagen, ja gut, dann machen wir es ohne klassischen Mittelstürmer, weil wir bekommen Nick Woltemade nicht so eingebunden, wie wir es bräuchten gegen Nordirland. Wir schieben Serge Gnabry auf die 9 und er soll das anders interpretieren. Also ich finde diesen Verweis auf Spieler, die noch zurückkehren und die wahrscheinlich bei der WM mitspielen, in welcher Form, wissen wir aber jetzt noch nicht, den finde ich immer ein bisschen schwierig, denn der ist nie falsch, aber du musst doch auch den Anspruch haben, auch mit diesen Spielern einen offensiv durchdachten Fußball zu spielen. Und das habe ich in beiden Spielen nicht gesehen, auch wenn natürlich die Fallgröße jetzt nicht so groß ist. Also gegen 10 Luxemburger, wir haben es jetzt schon oft genug betont.
Ja, das Ding ist, ich wollte eigentlich hier reinkommen und ein bisschen kritischer sein mit der Nationalmannschaft. Jetzt komme ich mir so in diese Verteidigerrolle, weil halt, das muss man halt immer wieder betonen. Wie gesagt, wir haben halt gegen die Slowakei verloren. Das war nicht vorgesehen in irgendeinem Plan. Nagelsmann hat sich bestimmt einen schönen Plan zurechtgelegt, was er jetzt alles noch ausprobieren kann und worauf er hinarbeiten möchte. Und ich bin mir sehr sicher, den hat er verworfen. Den hat er verwerfen müssen, weil er halt gemerkt hat, okay, wir brauchen jetzt 4-5 Tore gegen Luxemburg und da reicht halt kein 2-0 mit ein paar Experimenten. Wir müssen in Nordirland auf jeden Fall irgendwie gewinnen und sei es halt mit einem dreckigen Sieg, wie sie ihn jetzt geholt haben. Ich glaube, da hat er dann einfach ganz viele von den Sachen stiller längerfristig einzubinden. Kimmich auf der 6 spielen zu lassen, vorne vielleicht mal mit einer neuen Variante zu probieren, auch zwischen den Spielen Dinge zu ändern und zu sagen, ich gebe in dem einen Spiel dem die Chance und im anderen Spiel denen die Chance, wie er es ja gemacht hat am Anfang der Qualifikation. Das hat er komplett verworfen, glaube ich, einfach, weil er gesagt hat, diese 2 Siege müssen her und dann können wir danach weitersehen. Wenn die Qualifikation geschafft ist, dann können wir irgendwann mal anfangen zu überlegen, wenn diese Idee, dass das einfach ein Selbstläufer wird, die ist mit der Slowakei-Niederlage verpufft.
Und es werden ja auch noch Testspiele kommen im Frühjahr. Ich glaube, in eins in Mainz, eins in Stuttgart.
Wenn man Erster wird.
Den anderen habe ich.
Sind's Testspiele.
Wenn man Erster wird, ja. Sind's Testspiele. wichtige Ergänzung. Und ich glaube, da werden wir dann wieder mehr sehen können, was denn die Optimallösungen sind von Nagelsmann. Und jetzt es ist natürlich so ein bisschen oberflächlich, jetzt auf die allgemeine Ebene zu gehen. Aber ich habe das Spiel gestern mit einer Freundin geguckt, die man, glaube ich, als so klassischen Nationalmannschaftsfan bezeichnen kann. Und die saß neben mir und hat gesagt, Caro, ich kenne die Hälfte der Spieler gar nicht. Und wenn man, wie wir, 10 Spiele in der Woche Minimum guckt, dann verliert man manchmal auch so ein bisschen den Zugang zur Realität. Geht zumindest mir so. und ich glaube, das fehlt einfach diese Mannschaft, die jetzt schon 2 große Turniere zusammengespielt hat, da immer im Halbfinale rausgeflogen ist und dann immer, ich meine, das war ja eine ganz andere Situation überall in jeglichen Jahren, wo die Nationalmannschaft erfolgreich war. Und jetzt müssen wir in einer kurzen Zeit irgendwas irgendwie zusammenbasteln. Und das ist gar nicht so einfach. Und da wirst du immer irgendwelche Probleme haben. Und ich glaube wirklich nicht, dass es irgendeine Lösung gibt, wo das Team jetzt magisch perfekt überall zusammenpasst, weil die Situation nun mal ziemlich finster war, aus der man kam. Und das ist jetzt eine sehr allgemeine Ebene, aber die darf man einfach nicht aus den Augen verlieren, wenn man die Mannschaft anguckt. Und ich glaube, dass es nicht eine Sache von einem Jahr ist, sondern eher eine Sache von 4 bis 6 Jahren, wo man wirklich wieder eine stabile Nationalmannschaft hat mit eingespielten Abläufen und wir nicht mehr dieses Wort Quickfix verwenden werden.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so lange dauern muss, weil wir haben genug Spieler, die wirklich auf ihrer Höhe ihres Schaffens eigentlich sind und die auch zusammen funktionieren und auch schon bewiesen haben, dass sie einigermaßen zusammen funktionieren. Es gibt halt die 2 Probleme. Das eine, das geht mir manchmal so ein bisschen unter, dass halt mit Jamal Musiala unser bester Spieler einfach fehlt. So, das ist der beste deutsche Fußballer, der aktuell rumläuft, wenn der in guter Form ist, würde ich behaupten.
Krasser Florian Würz halt, ist, aber ich lasse es dir durchgehen.
Ja, ich finde schon noch einen Ticken, was auch Entscheidungsfindung im letzten Drittel angeht und sowas. Das, was uns ja auch fehlt aktuell, das bringt Musiala noch ein Stück weiter mit. Und mit Havertz fehlt dir halt auch wirklich der Typ, der Mannschaftsdienlichkeit verstanden hat wie kein Zweiter. Und der halt auch im Pressing als erster Spieler immer die richtige Entscheidung trifft. So, das sind einfach 2 Spieler, die dir fehlen. Und dann hast du aber auf anderen Positionen wiederum, hast du keine perfekte Lösung. Wir haben halt momentan, wir können jetzt über Stiller oder Pavlovic diskutieren oder Goretzka, aber das sind ja keine Top-Lösungen. Das ist ja nicht das, wo du sagst, das ist die Top-Lösung, das ist der neue Toni Kroos. So, genauso Rechtsverteidiger. Wir können entweder Kimmich dahin spielen oder jemand anders. Es ist halt momentan das Problem, dass da keine bessere Lösung ist. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass man spielerisch mehr macht und dass man auch da eine bessere Idee vielleicht erkennt, wie man das Tempo der Mannschaft auch nutzen kann. Das ist ja auch ein riesiger Vorteil ist dieser Mannschaft im Offensivdrittel. Aber es ist momentan halt ganz schwierig, das besser zu machen. So, du hast die Option nicht so richtig und du musst sie ja auch gar nicht haben. Also die WM ist ein Jahr hin. Selbst wenn wir jetzt eine Mannschaft eingespielt haben, dann verletzt sich dann Woltemade oder jemand anders. Das heißt, du musst wieder umdenken. Das ist ja das Schicksal eines Bundestrainers, dass du das nicht planen kannst auf dem Reißbrett.
Ja, stimmt. Das ist alles richtig, was er sagt. Ich finde es einfach auch nur interessant, wie halt rund um das Nationalteam diskutiert wird, manchmal zumindest. Also mir ist das gestern in der Nachberichterstattung, ich habe es im Real Life heute geguckt und hatte keinen, also offenbar gibt es bei RTL keinen Real Life, deswegen habe ich es dann mit einem englischen Kommentator geguckt. Ich habe aber in der Nachberichterstattung gestern ist mir aufgefallen, wie sehr es nur darum ging, um Zweikampfführung, um Galligkeit, wie geil man sich da reingeworfen hat und wie super man das gewonnen hat. Und das ist ja nicht falsch und das ist ja auch ein Teil des Fußballs, aber ich würde mir halt manchmal wünschen, dass man es eher so nuancierter macht, dass man sagt, ja, also diese Aufgabe, die man sich gestellt hat, die hat man ja auch erfüllt. Es gibt jetzt hier aber noch klar definierte Probleme und für die gibt es aber auch zwei Gründe, die nicht im Einflussbereich von Julian Nagelsmann liegen. Das eine ist ein chronischer Mangel an guten Außenverteidigern und anderen Profilen im deutschen Nachwuchs und zwar schon seit Jahren. Und das zweite ist Verletzung wichtiger Spieler plus eben diese Gruppenkonstellation, die sehr schwierig war. Und es bricht einem ja nicht den Zacken aus der Krone, das mit dazu zu sagen und trotzdem zu sagen, wir haben hier aber Probleme. Ansonsten sind alle wieder überrascht, wenn es bei der WM nichts wird und fragen sich, woher kommt das? Wir haben doch eigentlich so tolle Einzelspieler. Das ist so ein Punkt, das finde ich einfach schade, dass das oft so ist. Aber das können wir jetzt hier an dieser Stelle auch nicht ändern, denn der Rasenfunk wird jetzt auch nicht von 5 Millionen Leuten gehört. Aber Tobi, du hast gerade ein Stichwort noch fallen lassen, was mich daran erinnert hat. Du wolltest ja noch über Pressing sprechen. Und ja, das ist interessant, weil es war ja gar nicht so sehr vorhanden gegen Nordirland. Über was willst du da sprechen? Nee,
tatsächlich wollte ich, da hat es jetzt so ein bisschen sich schon erledigt. Jetzt habe ich schon wieder gerade einen neuen Punkt aufmachen wollen. Kurz zum Pressing. Ich fand es nicht so gut. Ich war mir nicht ganz klar, ob wir jetzt eine Manndeckung spielen oder nicht. Also zeitweise waren wir sehr mannorientiert, dann wieder nicht. Ich finde, Woltemade ist nicht richtig gut in der Rolle als erster Anläufer. Also er schafft es dann nicht so, die Passwinkel für den Gegner aufzuzwingen, dass der zweite Spieler genau weiß, wo er hinlaufen muss. Ironischerweise macht das bei den Bayern sehr oft Gnabry. Also sehr oft ist ja Gnabry bei den Bayern der erste Anläufer. Kane ist ja mittlerweile eher so auf der Seite. Und das hatte ich mich gewundert, dass die bei der Nationalmannschaft gar nicht so gemacht wird. Also Gnabry war dann eher so im Hintergrund. Das ist vielleicht so eine Idee für die Zukunft, die man da mal von den Bayern sich abschauen könnte. Das hat so manchmal zu dem Problem geführt, dass eben die Nordiren dann den langen Ball relativ easy schlagen konnten oder auch den Ball die Linie entlang und wir dann in Zweikämpfe geraten sind, die wir nur mit einem Foul lösen konnten. Das jetzt vielleicht so im Pressing als kleinen Absacker. Mhm. Ich wollte noch diese Kampfdebatte, die finde ich spannend, die hast du gerade auch noch aufgemacht, die spielt ja da auch ein Stück weit rein. Es ist dann auch immer so extrem in der Bewertung. Also du hast recht, ich habe jetzt heute auch überall gelesen, ja, spielerisch war es nicht gut, aber es war ein toller Kampf und endlich zeigt die deutsche Mannschaft wieder einen Kampf. Das stimmt, ja. Aber ich finde, man muss auf das Spiel nuancierter gucken. Weil nämlich, auch wenn du dir jetzt, du hast auch vorhin Ballbesitz und Schussstatistiken angeguckt, wenn du die Statistik dir bis zur 75. Minute anguckst, hat Deutschland 73% Ballbesitz, 11-6 Schüsse. Alles super. Und die letzte Schlussviertelstunde, da wurde es dann hakelig. Und das ist dann aber auch wieder eine mentale Geschichte, finde ich. Dass du dir dann am Ende des Spiels nochmal so ein Kampfding mit langen Bällen und viel Unruhe und genau das, was die Nordiren wollen, dass du dir das noch so aufzwingen lässt und da dann nicht eben die 1000 Pässe ruhig machst, die du vorher gespielt hast. Das ist dann vielleicht noch so ein Faktor, wo ich sagen würde, ich will die gar nicht unbedingt von diesem mentalen Kritikpunkt, der ja auch die Nationalmannschaft einhakt, da will ich sie noch gar nicht so vom Haken lassen, weil da gab's, könnte man jetzt auch mal über diese Schlussviertelstunde sprechen, wie nervös die da geworden sind.
Ja, interessant. Und ich finde nämlich auch spannend, wie dann alles immer so gedreht wird, dass es ins eigene Narrativ passt. Also dann wird betont, wie lange Nordirland jetzt zu Hause in wie vielen Spielen ungeschlagen ist. Und wenn man sich die Gegner anguckt, sieht man Schweiz, Island, Slowakei, Andorra, Luxemburg, Bulgarien, Belarus und Dänemark. Letzte Niederlage gegen Slowenien 2023. Also ist das wirklich dann die Heimbilanz, die wir jetzt hier heranziehen wollen? Natürlich ist die positiv bei Nordirland, aber das kann doch wirklich jetzt auch nicht der Maßstab sein, dass man sagt, wir wollen so wie Slowenien 2023, wollen wir endlich Nordirland auswärts besiegen. Caro, wie denkst du über diese Thematik? Also jetzt die Kampfdebatte.
Ach ja. Ja, auch so die Kampfdebatte, da muss ich sagen, da habe ich immer ein bisschen auf Durchzug geschaltet. Ich war auch viel im Dienst beim Bayerischen Rundfunk und da habe ich dann, wenn ich mir dann die PK angehört habe, da habe ich da auf Durchzug geschaltet und habe dann auf irgendwelche Krumen geachtet, aus der man dann mehr machen kann, weil eigentlich ist das ja mit einem Satz abgehandelt. Man will die Defensive stabilisieren und alle sollen den Lauf mit nach hinten machen. Und wenn Serge Gnabry das in der 31. Minute gegen Luxemburg macht, dann ist das die herausragende Szene des Spiels, weil das ist das, was man machen wollte. Also das war ein langer Satz, aber es war ein Satz. Und das hat funktioniert, deswegen da Haken dran. Ich verstehe das mit der letzten Viertelstunde. Und ich glaube, deswegen kam dann auch so jemand wie Robert Andrich rein, der dann einfach da sich nochmal in die Zweikämpfe reingehauen hat und hat sich dann nochmal gelb abgeholt und mit irgendwie ein kleiner Rauferei da Zeit von der Uhr genommen. Es gab ja nur 2 Minuten Nachspielzeit, also super.
Aber ist das ja, nicht der Punkt von Tobi letztlich? Also ja, du bringst Robert Andrich rein, weil du bist schon, du hast das Spiel aus der Hand gegeben. Ich glaube, so kann man das schon formulieren für die Schlussviertelstunde. Und du bist am Schwimmen. Und dann bringst du jemanden, der quasi das kann, reingrätschen, Zeit von der Uhr nehmen, unangenehm sein. Und du verzichtest aber darauf, jemanden reinzubringen, der vielleicht die Ruhe hat, dann auch mal einen Pass zum Mitspieler zu bringen. Also ist das nicht eigentlich genau der Punkt von Tobi? Die Entscheidung von Julian Nagelsmann war eindeutig, auch mit der Einwechslung von Waldemar Anton noch, okay, also wir wollen das jetzt hier einfach irgendwie über die Zeit bringen. Und Tobi hat ja letztlich eigentlich gerade die Frage gestellt, warum wird das Team so nervös und bleibt nicht bei dem, was über 75 Minuten eigentlich ganz gut funktioniert hat? Ballbesitzspiel und damit Nordirland gar nicht erst in diese Situationen kommen lassen.
Ja, da sind wir auch wieder bei der Diskussion Quick Fix versus langfristige Idee. So, bleibst du bei der langfristigen Idee, die du hast und nimmst dafür in Kauf, dass es vielleicht schief läuft? Oder machst du dann auch, wie Nagelsmann auch wieder in dem Spiel gemacht hat, Umstellung auf Dreierkette, Andrich als Brecher davor. Wir gucken, dass wir da jeden Ball rausköpfen und lassen trotzdem aber zwei halbwegs große Chancen der Nordiren noch zu. Weil die großen Chancen, die auf meinem Zettel sind, sind alle nach der 75.
Mhm. Was mich eigentlich am meisten interessiert, ist, ob du irgendwie, ob man das zusammenbringen kann, wenn ich an die vergangenen Spiele denke, wo man kreativ und offensiv was probiert hat, dann war die große Kritik immer, dass es so kopflos wirkte und dass einige Gegentreffer dann direkt nach solchen Situationen gefallen sind, wo man irgendwas probiert hat, was dann gescheitert ist. Solche Situationen haben wir in den letzten zwei Spielen kaum gesehen. Zumindest, also wir haben auch natürlich klar gescheiterte Versuche gesehen, die dann in Konter gelaufen sind, die aber nicht so brenzlig waren und so durch 1-gegen-1-Situationen nur geklärt werden hätten können. Puh. Und das ist für mich die Frage, ob man das zusammenbringen kann, diese Stabilität und diese dieser Einsatz in der, ob man das eben zusammenbringen kann mit, wir haben Ideen, die wir umsetzen wollen, aber ohne, dass die eben kopflos wirken und dass Mut mehr belohnt wird, als es in vielen Spielen der Fall war. Und ich glaube, das ist jetzt so der Sweet Spot, den man finden muss.
Der gordische Knoten, so ein bisschen, der zu zerschlagen ist. Und wo wir aber, das spoilere ich jetzt schon mal, da werden wir auch nach der nächsten Länderspielmaßnahme nicht so arg viel schlauer sein. Auswärts in Luxemburg und dann zu Hause gegen die Slowakei. Das sind die nächsten beiden Spiele, Mitte November dann. Auch da wird es ums Ergebnis gehen. Außer die Slowakei lässt zu Hause gegen Nordirland Punkte liegen. Dann könnte man es schon vor dem letzten Spiel geschafft haben, als Gruppenerster da rauszugehen aus dieser Gruppe. Ja, wahrscheinlich wird es weiter so ein Meandern zwischen den Argumenten sein. Tobi ist nicht so ganz davon überzeugt?
Doch. Ach so, also es kann passieren, dass Nordirland auswärts in der Überraschung gegen Slowakei schafft. Haben sie auch schon zu Hause geschafft. Dann hast du vielleicht das Glück, du kannst gegen Luxemburg jetzt auch nochmal die Tordifferenz hochschrauben, dass dir auf jeden Fall ein Unentschieden reicht gegen die Slowakei dann im letzten Spiel. Und dann darfst du es halt nicht verlieren. Das ist das Einzige, was dann nicht passieren darf. Deswegen, wie gesagt, diese Quickfixes sind auch dann, glaube ich, auch darauf so ein bisschen ausgerichtet. Hm. Und wenn du es dann geschafft hast, dann kommt die ganze brutale Wahrheit für Menschen, die eine Stunde jetzt über diese Spiele reden, dann ist es auch wieder komplett egal. Wer weiß noch, wen wir 2014 in der Qualifikation geschlagen haben oder ja, 1990. Genau. Niemand mehr. Also das ist dann Spiel von vorgestern.
Na gut, 1990 war das doch Weiß, Icke Hässler. Das
stimmt,
letzte Tor.
Und 2014 weiß man auch noch eins mit Schweden damals. War das nicht in der Quali 2014?
Das 4-4 mit Zlatan in Berlin, ja. Okay, also gut, dass wir unser eigenes Argument gerade untergraben haben.
Aber trotzdem.
Caro hat ja gesagt, wir alle drei haben keinen Bezug zur Realität, weil wir zu viel Fußball gucken. Und wahrscheinlich hat sie damit leider recht. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, mit euch über diese Spiele zu sprechen. Maximilian Bayer war jetzt schmerzlich unterrepräsentiert. Das passiert, wenn man Martin Raffert nicht einlädt. Aber was hätten wir denn ergänzen sollen zu dem, was Martin schon in den letzten Wochen, ich möchte sagen Monaten, fast schon Jahren über Maximilian Bayer hier im Rasenfunk gesagt hat. Das muss dann doch vom Original kommen, vom OG. Das kann Martin vielleicht in der nächsten Sendung wieder machen. Tobi, ich danke dir sehr herzlich, dass du eingesprungen bist. Man kann dich natürlich bei Bundesliga sehen und hören, möchte ich sehr empfehlen. Man kann deine Bücher lesen. Irgendwann wird es da auch nochmal Nachschub geben für uns eifrige Leseratten. Also danke dir, dass du mit dabei warst.
Danke für die Einladung.
Und natürlich herzlichen Dank an Caro Kipper. Sehr schön, dich wieder hier zu haben. Wie war es jetzt, Unterschied zwischen Moderatorin und Gast im Rasenfunk?
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Unterschied ist doch deutlich entspannter als Gast. Also Respekt an dich, Max.
Nee, sowas nicht gemeint. Das ist, also du hast dich ganz wunderbar geschlagen bei der Sendung, die du moderiert hast. Und das kann dir Tobi bestätigen, die erste Moderation im Rasenfunk, die ist schlimm. Das war bei Tobi auch
so. Das stimmt, ja.
Dass das sehr lange gedauert hat. Es ist dann doch mehr Technik, als die Hörenden da draußen so mitbekommen. Also danke euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, auch diese Sendung hier ist nur dank euch möglich. Wir sind und bleiben Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung unter rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button, da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Auch in den Shownotes und in der Videobeschreibung ist das zu finden. Jeder Betrag hilft und macht den Rasenfunk zu einem unabhängigen Medium. In diesem Sinne, herzlichen Dank an euch. Ich danke in dieser Folge Mr. Mo, Christel Gnam, Stifler, Patrick, Juvi und Schnicks25. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und dann freue ich mich, wenn ihr diese Sendung vielleicht weiterempfehlt, wenn ihr den Rasenfunk bewertet, abonniert und wenn ihr diesen Feed hier abonniert, denn da wird noch was passieren. Am Donnerstag erscheint was in diesem Feed, da könnt ihr euch drauf freuen. Wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht kommt ihr selbst drauf, ich verrate es noch nicht. Am Donnerstag, so um die Mittagszeit, wisst ihr da mehr. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald, werdet oder bleibt gesund und uns gewogen. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.